Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich werde oft angetrieben, härter zu arbeiten. Einmal hatten wir 8 Ballen mit Material. Jeder wiegt 700 oder 750 Kilogramm. Ich muss sie öffnen, sauber machen, trennen und dann zum Mahlen in die Maschine stecken. Ich schwöre zu Gott, mehrere Tonnen Material. Aber der Vorarbeiter sagte, das ist doch nicht viel. Du kannst erst gehen, wenn die Arbeiter für die Nachtschicht kommen. Was ist, wenn die erst später kommen? Soll ich dann etwa bis 22 Uhr durcharbeiten?
Die türkische Recyclingindustrie gehört zu den wichtigsten Industriezweigen des Landes. Auch Teile deutscher Plastikabfälle landen hier. Und werden bearbeitet von ArbeiterInnen, beispielsweise aus Syrien, also von Geflüchteten, die sich miserablen, gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen ohne Sozialversicherung und Arbeitsschutz ausgesetzt sehen. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Umweltskandale um exportierten Plastikmüll aus Europa sind nicht neu. Bei uns geht es heute aber auch und vor allem um die Verletzung von Menschenrechten in dieser Branche. Unsere AutorInnen Nicole Graf und Emre Çaylak haben festgestellt, dass es in der Türkei kein Geheimnis ist, dass viele Geflüchtete in den Fabriken arbeiten und man deshalb davon ausgehen kann, dass auch die Abfallentsorger oder Zwischenhändler in Europa, die das Plastik Richtung Bosporus schicken, von diesen Verhältnissen wissen. Wissen könnten.
Ismail sitzt in einem roten Jogginganzug in seinem Wohnzimmer und wärmt sich die Hände an einem kleinen Elektroheizofen. Das Wohnzimmer ist ein schmaler Raum, flankiert von 2 alten Sofas. Ismail stammt aus Syrien und lebt nach seiner Flucht vor dem Bürgerkrieg mit seiner Frau und den beiden Söhnen, 8 und 5 Jahre alt, in der südtürkischen Stadt Adana. Der kleine, hagere Mann, Anfang 30, heißt eigentlich anders. So wie alle Syrerinnen und Syrer, die in dieser Geschichte zu Wort kommen. Er hat einen Schnauzer und dichte Augenbrauen und spricht mit heiserer Stimme. Er hat sich erkältet, aber sein Chef will, dass er trotzdem zur Arbeit kommt.
Ich weiß noch nicht, ob ich gehe oder nicht. Ich bin krank, eigentlich will ich nicht. Aber ich war seit einer Woche nicht bei der Arbeit und der Chef besteht darauf, dass ich komme. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll.
Ismail arbeitet in einer Fabrik, in der Plastikabfälle recycelt werden. Adana ist eines der Zentren der türkischen Recyclingindustrie. In einem Gewerbegebiet nahe des Flughafens reihen sich unzählige solcher Firmen aneinander. In großen Hallen und auf eingezäunten Freiflächen lagern zu Ballen gepresste Plastikabfälle. In den Hallen stehen Maschinen mit langen Förderbändern, in denen sie verarbeitet werden.
Ich habe gelernt, wie man das macht. Wir bekommen das Material in Säcken sortiert. Ich nehme es mit den Händen heraus und stecke es in die Maschine. Dann gibt man Säurepulver und einen halben Eimer Wasser dazu. Und dann noch Farbe und Öl. Das Ganze wird in der Maschine 14 bis 20 Minuten lang verquirlt.
So wird das Plastikmaterial gereinigt, weich gemacht und dann eingeschmolzen. Am Ende kommen farbige Pellets, Flakes oder Folien heraus, die an Kunststofffabriken verkauft werden, sogenannte Rezyklate. Ismails Frau Fatma ist in der gleichen Fabrik angestellt. Sie ist Mitte 20, sehr schlank, genau wie ihr Mann, trägt Kajalstift und Make-up. Ihr weißes Kopftuch, das sie mit Nadeln am Hinterkopf festgesteckt hat, liegt eng am Kinn an. Sie ist in einer anderen Sektion beschäftigt. Dort arbeiten fast nur Frauen, erzählt sie.
Ich sortiere das Plastikmaterial, das, was geschreddert und zu Granulat verarbeitet werden kann. Wir bekommen große Ballen mit Plastikabfall und sortieren Schalen und Behälter heraus. Manchmal ist das Material sehr dreckig. Es sieht aus, als käme es aus der Gosse. Manchmal ist es aber auch sehr sauber. Und manchmal ist es zwar nicht sehr verschmutzt, aber es riecht nach Müll.
Ismail und Fatma gehören zu den rund 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrern, die infolge des Krieges in ihrem Heimatland in die Türkei geflohen sind. Adana zählt zu den Städten in der Türkei, in denen sich sehr viele von ihnen niedergelassen haben. Bis zur syrischen Grenze sind es von hier aus nur rund 300 Kilometer. Im landwirtschaftlich geprägten Umland von Adana arbeiten sie auf den Feldern. In der Stadt seit einigen Jahren auch in der Recyclingindustrie, entweder direkt in den Fabriken oder sie sind auf den Straßen unterwegs und sammeln von Geschäften und öffentlichen Mülleimern Recycelbares ein, das sie über Zwischenhändler an diese Fabriken verkaufen. So hat der 30-jährige Ali angefangen. Er ist groß, hat eine Halbglatze und ein rundes, freundliches Gesicht.
Das war schwierig für mich. Ich ging nur im Dunkeln zur Arbeit. Ich wollte niemandem begegnen und wollte nicht, dass mich jemand sieht. Ich kannte jemanden, der das machte, und er brachte es mir bei. Er gab mir auch Mut, das zu machen, ohne mich zu schämen. Das Wichtigste ist, dass man davon leben kann. Es ist besser, als zu betteln. In Syrien kannten mich die Leute. Meine Familie hatte einen guten Ruf. Wir hatten Geschäfte und Land. Und dann sehen mich dieselben Leute hier und bedauern mich. Das fühlt sich sehr erniedrigend an.
Ali lebt mit seiner Frau in einer einfachen Wohnung, nicht weit von Ismails Familie entfernt. Unter dem Fenster in seinem Wohnzimmer liegt eine Matte. Darauf sitzt er jeden Abend und rezitiert aus dem Koran. Für Ali war es besonders schwer, eine Arbeit zu finden, denn er ist in Syrien bei einem Bombenangriff verletzt worden und kann seinen rechten Arm nicht mehr benutzen. Niemand wollte ihn einstellen. Also sammelte er Müll auf der Straße ein und verkaufte es an Zwischenhändler, bis ihm jemand einen Job anbot.
Es ist sehr ermüdend und schwierig. Man muss viel zu Fuß laufen. Ich hatte ein Fahrrad gekauft, aber es wurde mir gestohlen. Und dann einmal, als ich mein Plastik an die Fabriken im Industriegebiet verkaufte, sagte mir einer, dort sei ein Job zu vergeben. Also habe ich ihn angenommen. Das war Zufall. In der Fabrik kommen die Ballen an. Das Material stapelt sich in Bergen, die höher sind als ein Wohnhaus. Wir breiten es auf dem Boden aus und sortieren das Plastik nach Farben und nach Material, ob die Maschinen es verarbeiten können, zum Beispiel Wasserflaschen oder kleinere Lebensmittelbehälter. Wir stecken es in große Säcke und das wird dann in einem anderen Bereich der Fabrik weiterverarbeitet.
Wegen seines Handicaps bekommt Ali nur 50 Lira am Tag. Das waren Ende November, als wir ihn trafen, rund 4 Euro. Andere Arbeiter wie Ismail bekommen das Doppelte bis Dreifache. Aber Ali hat kaum eine andere Wahl. Über den Gestank beschwert auch er sich. Neben der Behinderung an seinem Arm bereitet ihm das weitere Probleme. Wissenschaftliche Studien belegen, was er am eigenen Leib spürt. Wenn Plastik sich zersetzt, können giftige Stoffe freigesetzt werden.
Ein Teil des Materials lagert zu Ballen gepresst. Es ist verschmutzt und stinkt. Manchmal trage ich bei der Arbeit zwei Masken übereinander, um den Gestank ein bisschen zu vermeiden. Aber es ist halt unsere Arbeit. Ich habe dem Chef auch gesagt, dass ich seit meiner Kindheit Asthma habe. Manchmal fühle ich es in meiner Brust und bekomme schlecht Luft. Das bereitet mir Probleme, wenn ich mit dem Plastik arbeite. Wenn es eine Alternative gäbe, würde ich diese Arbeit nicht machen.
Das Viertel, in dem Ali, Ismail und Fatma wohnen, liegt gleich neben dem Industriegebiet mit den Recyclingfabriken. Noch vor 7, 8 Jahren gab es an vielen Stellen dort Felder und überwucherte Brachflächen. Heute reihen sich hier Fabrikhallen von Plastikrecyclingfirmen aneinander. Die Rezyklate gehen an die türkische Kunststoffindustrie. Sie werden verwendet, um neue Produkte herzustellen. Diese Industrie gehört zu den wichtigsten Industriezweigen des Landes. Damit die Rezyklatpellets und Flakes möglichst günstig produziert werden können, brauchen die Recyclingfirmen billige Arbeitskräfte. Deshalb setzen sie gern Geflüchtete ein. Sie sind fast immer bereit, schwarz zu arbeiten. denn sie haben kaum eine andere Wahl. Eine offizielle Arbeitsgenehmigung zu bekommen, ist für sie äußerst schwierig bis unmöglich. Den Firmen sind sie willkommen, denn sie zahlen für sie keine Sozialversicherung, die eigentlich in der Türkei vorgeschrieben ist. Und sie können sie jederzeit entlassen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Für einen geringen Lohn müssen die Geflüchteten die schwersten und dreckigsten Arbeiten machen und werden auch noch schlecht behandelt. Ismail könnte stundenlang davon erzählen.
Ich werde oft angetrieben, härter zu arbeiten. Einmal hatten wir 8 Ballen mit Material. Jeder wiegt 700 oder 750 Kilogramm. Ich muss sie öffnen, sauber machen, trennen und dann zum Mahlen in die Maschine stecken. Ich schwöre zu Gott, mehrere Tonnen Material. Aber der Vorarbeiter sagte, das ist doch nicht viel. Dabei schaffen 2 Frauen an einem Tag nur 6 Ballen. Ich hatte an dem Tag nur eine halbe Stunde Pause. Da habe ich eine Zigarette geraucht, einen Tee getrunken und ganz schnell etwas gegessen. Ich sagte, um 8 Uhr mache ich Feierabend. Aber der Vorarbeiter sagte, nein, du kannst erst gehen, wenn die Arbeiter für die Nachtschicht kommen. Was ist, wenn die erst später kommen? Soll ich dann etwa bis 22 Uhr durcharbeiten?
Häufig wird Ismail für die Nachtschicht eingeteilt, um die Recyclingmaschine zu reinigen. Dafür muss er in ein Becken mit kaltem Wasser steigen, in dem die geschredderten Plastikabfälle gewaschen werden. Im Winter, wenn es selbst hier in der Südtürkei nur 10, 15 Grad warm wird, hat man sich da schnell erkältet.
Letzte Woche musste ich nachts dieses Becken sauber machen. Danach waren meine Schuhe und Socken hinüber. Es gab einen Stromausfall, aber der Vorarbeiter brachte eine Elektrobatterie und schloss eine Lampe daran an. Und damit mussten wir weitermachen. Es hat fast 1,5 Stunden gedauert. Deshalb bin ich jetzt krank.
Ismail hat Besuch von seinem Kollegen bekommen. Hussein, ein schlaksiger junger Mann mit glatten schwarzen Haaren und Jeans, hat auf dem Sofa Platz genommen. Fatma bringt ein Tablett mit Tee und setzt sich dann wieder neben ihren Mann und steckt sich eine Zigarette an. Die Kinder turnen neben dem Gast auf dem Sofa herum. Hussein ist erst 19 Jahre alt und kam mit 14 allein aus Syrien. Er arbeitete erst in einem Laden in Adana, dann als Landwirtschaftshelfer in Antalya und kam dann wieder zurück nach Adana. Dort fand er einen Job in der gleichen Fabrik, in der auch Ismail arbeitet. 3 Monate hielt er es dort aus. An jenem Abend, als der Vorarbeiter von Ismail und ihm verlangte, im Dunkeln das Wasserbecken der Maschine zu reinigen, reichte es ihm.
Dieses Becken war so schmutzig wie ein Abwassertank. Der Chef verlangte, dass ich da reinsteige, aber ich weigerte mich. Es war so dreckig und Ismail wurde krank deswegen. Der Vorarbeiter sagte, ich bin der Chef und du bist der Angestellte. Du musst tun, was ich sage. Ich wohnte zu der Zeit auch in der Fabrik, aber er warf mich hinaus. Im Moment bin ich bei einem Freund untergekommen.
Wenn einer geht, kommt gleich ein anderer, der Arbeit sucht. So läuft das hier. Auch Ismail hat mehrfach die Firma gewechselt.
Wir sind insgesamt 6 Syrer in meiner Fabrik. Die syrischen Arbeiter wechseln oft, denn wir werden schlecht behandelt. Wir sind den Chefs völlig egal.
Am Tag darauf hat sich Ismail entschieden, doch wieder zur Arbeit zu gehen. Er hat Nachtschicht und soll wieder die Maschine reinigen. Wir begleiten ihn im Auto dorthin und lassen uns die Fabrik von ihm zeigen.
Nach rechts. Geradeaus, noch ein Stückchen. Nicht die hier, die nächste. Da, wo das Tor offen steht.
Die engen Gassen zwischen den Fabriken sind in schummriges Licht der Straßenlaternen getaucht. Die Halle von Ismails Firma ist schlecht beleuchtet. Durch das große Tor verliert sich der Blick im Dunkel. Im hinteren Bereich erkennt man schemenhaft die Recyclingmaschine, eine Anordnung aus einem langen Förderband und Trichtern. Davor stapeln sich Ballen mit Plastikmüll bis an die Decke. Auf dem Boden liegen überall Tüten und andere Verpackungsreste herum. Wir fahren langsam an der Halle vorbei und um die Ecke. Ismail direkt vor der Tür abzusetzen, wäre sehr riskant für ihn. Wenn sein Chef mitbekommt, dass er mit Journalisten spricht, wäre er wahrscheinlich seinen Job los.
Links? Ja, hier ist gut. Kein Problem. Dankeschön.
Die Recyclingunternehmer in Adana sind sehr nervös, denn Umweltschützer werfen ihnen vor, der Umwelt zu schaden, indem sie illegal ihre Reste in der Natur verklappen. Plastikabfälle sind ein weltweit gehandelter Rohstoff. Die türkischen Recyclingunternehmen machen gute Gewinne, indem sie ihr Rezyklat an die heimische Plastikindustrie verkaufen, die stark auf diese Sekundärrohstoffe angewiesen ist, denn Plastik aus Rohöl herzustellen ist teuer. Bis vor kurzem kam ein Großteil ihres Materials aus Europa. Für europäische Müllverwerter lohnt sich der Export ins Ausland ebenfalls. Denn bei jenen Materialien, die aufwendig zu recyceln sind, geht das günstiger in Ländern, wo die Lohnkosten niedriger sind als beispielsweise in Deutschland. Seit die Branche in Adana so gewachsen ist, klagen Umweltschützer und Anwohner jedoch immer wieder über die Umweltverschmutzung, die sie verursacht. Denn ein Teil des Mülls landet in der Natur. Der Journalist Arman Kabakle hat mehrfach darüber berichtet, welche Probleme die Recyclingfirmen in Adana verursacht haben.
Nachdem China und Malaysia keinen Plastikabfall mehr annahmen, wurde die Türkei zum größten Importeur aus der EU.
Der große, schlaksige 38-Jährige führt einen unabhängigen Videokanal auf YouTube namens Birbuçuk. Dort veröffentlicht er Lokalnachrichten aus Adana und Talksendungen. Sein Büro liegt in der Nähe eines beliebten Kneipenviertels. Kabakle sitzt auf einem geschwungenen Sofa, auf dem er normalerweise seine Talkgäste platziert. Er trägt einen schicken dunkelblauen Anzug mit Weste darunter, edle braune Herrenschuhe und hat die Haare zur Seite gescheitelt.
Das meiste von dem Plastikabfall, der in die Türkei kommt, landet bei Importeuren in Adana. Diese Recyclingfirmen machen daraus Rezyklate. Sie behaupten, dass sie so Devisen ins Land bringen und auch etwas Gutes für die Umwelt tun. Aber das stimmt nicht. Sie arbeiten nicht nach den Regeln. Und die Kontrollen für dieses Recycling in der Türkei sind zu schwach.
Wozu das führt, sieht man nur wenige hundert Meter außerhalb des Gewerbegebiets. Ein kleiner, begradigter Fluss, der an den Fabriken vorbeifließt, führt hier Richtung Süden, wo er ins Meer mündet. An seinen Böschungen wächst Schilf. Dazwischen findet sich auf rund 2 Kilometern stadtauswärts Müll. Meist Reste von Lebensmittelverpackungen aus Plastik. Manches davon ist verbrannt. Auch im Fluss selbst schwimmen Verpackungen oder verbrannte Reste. Wir haben diese Gegend schon einmal Ende 2020 besucht. Damals waren die Haufen noch größer. Und wir haben vor allem Plastikabfälle aus dem Ausland gefunden, vor allem aus Großbritannien, den Niederlanden und aus Deutschland. Doch mit steigender Umweltbelastung wuchs auch der öffentliche Druck. Im Mai untersagte die türkische Regierung den Import der meisten Sorten von Plastikabfällen aus dem Ausland. Diesen generellen Importstopp nahm sie auf Druck der Industrie wieder zurück. Stattdessen wurden Quoten für Importmaterial eingeführt. Und die lokalen Firmen mussten ihre Importlizenzen erneuern und dafür nachweisen, dass sie technisch imstande sind, sauber zu recyceln. De facto sind die Importmengen zunächst zurückgegangen. Jene aus Deutschland stiegen in den letzten Monaten aber wieder an. Schlecht ausgestattete Firmen, wie jene, in der Ismail und Fatma arbeiten, operieren ohnehin einfach weiter, unabhängig von den Regeln. Ismail beschreibt, wie das läuft.
Die arbeiten da illegal. Wenn die Schicht anfängt, dann wird das Tor zugemacht, sodass niemand von außen etwas sehen oder die Maschinen hören kann. Den ganzen Tag kommt niemand dort rein, außer den Arbeitern. Der Strom wird auch illegal abgezapft. Das hat mir ein anderer syrischer Arbeiter erzählt, der schon viele Jahre dort ist.
Ismail erzählt, die Maschine sei sogar mit einem Schalldämpfer ausgestattet, damit man von außen nichts hört. Um den Bedarf zu decken, mussten die Recyclingunternehmen während des Importstopps auf lokale Plastikabfälle zurückgreifen. Weil die Türkei keine Mülltrennung wie in Europa kennt, sind diese Abfälle jedoch stärker verschmutzt, da sie mit Essensresten und anderem Müll in der gleichen Tonne lagen. Für die Arbeiter in den Fabriken bedeutet das, dass ihre Arbeitsbedingungen noch härter geworden sind. Ismail zeigt ein Video auf seinem Handy, das er in seiner Fabrik aufgenommen hat. Es zeigt, wie aus Säcken mit Plastikabfällen Dämpfe herausdünsten.
Es ist so ekelhaft, dass wir nichts essen mögen. Wir haben zwar einen separaten Raum für die Essenspausen, aber der ist direkt nebenan, sodass der Gestank auch dahin dringt. Wir müssen schnell essen und dann direkt weiterarbeiten. Und wenn man einen Tee trinken möchte, dann muss man das direkt neben der Maschine machen, wo all dieser Dreck ist. Nur die Frauen dürfen neben der Mittagspause auch eine richtige Teepause machen. Manchmal wünschte ich, ich wäre eine Frau.
Seine Frau ist allerdings auch alles andere als glücklich mit ihrer Arbeit. Auch die Abfälle, die sie verarbeiten muss, sind jetzt viel häufiger stark verschmutzt, erzählt sie.
Ich arbeite seit 2 Jahren mit und wir können immer noch nicht die etwa 420 Euro zurückbezahlen, die wir uns geliehen haben. Wir haben einfach zu viele Ausgaben, die Miete, Strom, Wasser und die Lebensmittel. Wenn ich zur Arbeit muss, fühle ich mich müde und frustriert. Mein ältester Sohn ist 8, er sollte in die Schule gehen, aber das können wir uns nicht leisten.
Plastikrecycling in der Türkei, die Ausbeutung der SyrerInnen. Das waren Nicole Graf und Emre Çaylak. Die Namen der syrischen ArbeiterInnen wurden aus Rücksicht auf ihre Sicherheit geändert. Die aktuelle Recherche wurde unterstützt von Journalism Fund EU. Hören Sie gerne auch den Weltzeit-Podcast Mode, Macht und Profit in der Türkei. Schuften für Sarah und Co. Ich bin Isabella Koda und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.